Und jetzt? Unseren eigenen Streit verarbeiten. Wir erforschen die Liebe, sind sehr bewandert in der Wissenschaft von der Liebe. Alles über gelingende Liebe und eine lange Partnerschaft, was man in Kurven und Grafiken darstellen kann, haben wir analysiert. Aber am Ende des Tages sind wir immer noch einfach zwei Menschen in einer Beziehung, jeder mit einem eigenen früheren Leben, das uns geprägt und verletzt hat. Je besser wir uns in einer Beziehung kennenlernen, je mehr wir übereinander lernen und die Innenwelt des anderen kartografieren, desto mehr erfahren wir über die Trigger des anderen und seine dauerhaft verletzlichen Stellen. Aber den Partner oder die Partnerin kennenzulernen ist ein Prozess, der ein Leben lang dauert. Nichts, was auf die Anfänge einer Beziehung beschränkt ist. Schauen Sie uns an. Als wir diesen Streit hatten, haben wir beide kräftig die Trigger des anderen gedrückt, ohne richtig zu merken, dass wir das taten. Und dabei waren wir schon 20 Jahre verheiratet. Nun mögen wir zwar auf 40 Jahre Forschung über Liebe und Konflikte zurückblicken, aber wir sind immer noch ebenso anfällig für einen bösen Streit wie jedes andere Paar auf der Welt. Aber nach diesem Ereignis hatten wir doch einen Vorteil. Wir hatten unser frisch ausgetüfteltes Modell dafür, wie man einen Streit verarbeitet. Nachdem wir uns beide wieder beruhigt hatten, beschlossen wir, uns hinzusetzen und Gebrauch davon zu machen. Sich erst einmal zu beruhigen, ist hier entscheidend. Es wird Ihnen aufgefallen sein, dass wir nicht versucht haben, unseren Streit an jenem Abend zu verarbeiten, direkt nachdem er stattgefunden hatte. Dafür waren wir beide immer noch viel zu aufgebracht. Wenn Sie wütend und überflutet sind, funktionieren die 5 Schritte nicht. Sie müssen dazu fähig sein, einen Schritt zurückzutreten und Ihren Streit so zu betrachten, als säßen Sie bei einem Theaterstück im Publikum, oben auf dem Balkon, und würden auf das herabschauen, was sich auf der Bühne abspielt. Sie müssen ruhig und in der Lage sein, als Zeuge beschreiben zu können, was Akt für Akt in dem Stück geschehen ist, so wie Sie es in Erinnerung haben. Das Gespräch muss also zu einer Zeit stattfinden, zu der Sie schon Gelegenheit hatten, ein wenig darüber nachzudenken. Wir hören Leute noch immer häufig den Ratschlag erteilen, geht nicht wütend ins Bett. Der taugt nichts. Manchmal ist wütend ins Bett zu gehen genau das, was Sie brauchen, um sich zu beruhigen und den erforderlichen Abstand von dem Streit zu gewinnen, damit Sie dann oben auf diesem Balkon sitzen und herunterblicken können. Am nächsten Tag hatten wir uns beide wieder gefangen und verfügten über diese Perspektive. Daher nahmen wir uns Zeit zum Reden. Wir holten unser kleines vorläufiges Heftchen heraus und folgten den 5 Schritten. Wir haben sie unten für Sie aufgelistet. Schritt 1. Gefühle. Teilen Sie einander mit, wie Sie sich gefühlt haben, aber nicht warum. Sie können sich aus der gleich folgenden Liste das Passende aussuchen oder eine eigene Schilderung benutzen. Sprechen Sie laut nach, was für Sie zutreffend war. Halten Sie Ihre Aussagen einfach und bleiben Sie bei der Formulierung »Ich habe mich gefühlt«. Meiden Sie Wendungen wie »Ich hatte das Gefühl, dass du«. Kommentieren Sie nicht die Gefühle Ihres Partners oder Ihrer Partnerin. Nachfolgend hören Sie eine gekürzte Liste von Gefühlsbezeichnungen. Die vollständige Liste hören Sie in der Kurzanleitung am Ende des Hörbuchs. Ich habe mich gefühlt. Ich hatte das Gefühl. Defensiv. Nicht gehört, verletzt, völlig überflutet, zornig, traurig, ungeliebt, missverstanden, kritisiert, nicht einmal gemocht, unbeachtet, besorgt, ängstlich, unsicher, angespannt. Ich hätte Recht und du hättest Unrecht. Wir hätten beide teilweise Recht, ohne Kontrolle, frustriert, zu Recht empört. Moralisch im Recht, zu Unrecht beschuldigt, nicht wertgeschätzt, unattraktiv, dumm, moralisch entrüstet, für selbstverständlich genommen, am liebsten gehen zu wollen, bleiben und das durchsprechen zu wollen, machtlos, als hätte ich keinen Einfluss, einsam, entfremdet, beschämt, im Stich gelassen, erschöpft, reumütig, müde. Wir nutzten beide diese Liste und schauten sie durch, bis wir auf die Wörter oder Sätze stießen, die unsere Erfahrungen am besten trafen. Sie können so viele Gefühle nennen, wie Sie möchten, so viele Sie empfunden haben. Ich habe mich defensiv gefühlt, ließ Julie mich wissen. Nicht gehört, zornig. Ein bisschen traurig. Missverstanden und kritisiert. Unsicher, angespannt, frustriert. Zu Unrecht beschuldigt. Unattraktiv. Ich fühle mich immer unattraktiv. Machtlos. Als hätte ich keinen Einfluss. Einsam, im Stich gelassen und reumütig. Ich habe mich auch defensiv gefühlt, sagte John. Meine Gefühle wurden verletzt. Ich war überflutet und zornig. Ich hatte das Gefühl, ich hätte Recht und du hättest Unrecht. Ich fühlte mich zu Recht empört, moralisch im Recht, nicht wertgeschätzt, einsam und müde. Schritt 2: Wirklichkeiten. A. Beschreiben Sie abwechselnd Ihre Wahrnehmungen, Ihre eigene Wirklichkeit dessen, was geschehen ist. Beschreiben Sie nicht Ihren Partner oder Ihre Partnerin. Unterlassen Sie Angriffe und Vorwürfe. Schildern Sie Ihre Wahrnehmungen wie ein Reporter, der eine objektive Beschreibung gibt. Sagen Sie besser, ich habe dich sagen hören, als du hast gesagt. B. Fassen Sie die Wirklichkeit Ihres Partners zusammen und erkennen Sie sie an. Seien Sie empathisch und sagen Sie etwas wie: Ich sehe jetzt, warum dich das aufgeregt hat. Validieren bedeutet nicht, dass Sie zustimmen. Es bedeutet, dass Sie wenigstens einen Teil der Erfahrung Ihres Partners verstehen können. C. Fühlen sich beide Partner verstanden? Wenn ja, war es das. Wenn nicht, fragen Sie, was muss ich wissen, um deine Perspektive besser zu verstehen? Nachdem Sie sie validiert haben, fragen Sie Ihr Gegenüber, habe ich es verstanden? Möchtest du sonst noch etwas sagen? Julie fing an. Sie schilderte ihre Wirklichkeit, wie sie mit Moriah gesprochen und sich so heftig auf die Zunge gebissen hatte, um sich nicht in die neu gewonnene Unabhängigkeit ihrer Tochter einzumischen. Und wie sie dann aufgelegt hatte und stolz darauf gewesen war, dass sie ihrer Tochter Raum gegeben hatte, ihr eigenes Ding zu machen. Wie sie dann John ihre Sorgen um Moriahs Gesundheit mitgeteilt hatte, und das Erste, woran ich mich erinnern kann, ist, dass du gesagt hast, hör auf, sie kontrollieren zu wollen, tritt einen Schritt zurück, oder so etwas Ähnliches. Und ich dachte, er denkt, er muss mir sagen, was ich zu tun habe. Er müsse mir Anweisungen geben. Ich fühlte mich kritisiert und klein gemacht, als würdest du mir als Mutter nicht trauen. Und meine Wut kam aus der tiefsten Tiefe, und ich habe gesagt, ich wollte, ich hätte einen reifen Partner als Vater an meiner Seite. Oh ja, sagte John trocken, an diese Worte erinnere ich mich. Wir lachten tatsächlich beide. John fasste Julies Erleben zusammen und spiegelte es ihr zurück. Also ich habe Folgendes gehört. Du hast dir ernstlich Sorgen um ihre Gesundheit gemacht, aber du hast nicht versucht, sie zu kontrollieren. Du warst keine Helikoptermutter. Und als du mir an jenem Abend davon erzählt hast, wolltest du, dass ich deine Sorgen teile. Und als ich das nicht tat, sondern stattdessen vorschlug, dass du dich zurückhältst, war das eine Beleidigung für dich, weil du eben keine Helikoptermutter gewesen warst. Deshalb warst du wirklich beleidigt. Habe ich das richtig verstanden? Jawohl, sagte Julie. Du hast es erfasst. Also, Es leuchtet mir ein, dass dich das aufgeregt hat, sagte John und wechselte in die Validierung. Du wolltest Unterstützung in deiner Besorgnis um ihre Gesundheit, die uns beiden ein Anliegen ist. Und du hast sie nicht bekommen. Und ich begreife, dass du gekränkt warst, weil ich gemeint hatte, du wärst eine Helikoptermutter, während du in Wirklichkeit gar keine warst. Dann war John an der Reihe. John beschrieb seine Wirklichkeit, besonders wie sehr es ihn gefreut hatte, dass Moriah einen neuen Freundeskreis gefunden hatte und dem Kochclub beigetreten war. Meine Mutter war Chefköchin in einem Hotel, erklärte John. Sie hatte großes Talent im Umgang mit Lebensmitteln. Und ich koche auch gerne. Daher haben Mom und ich darüber gesprochen und ständig Rezepte ausgetauscht. Es war eine Verbindung, die ich mit meiner Mutter hatte. Und ich habe mich so gefreut, sie jetzt mit meiner Tochter zu haben. Ich wusste, dass du dir Sorgen um ihre Gesundheit machst und dass sie auf dich hört. Ich fürchtete, du würdest ihr nahelegen, den Club zu verlassen. Und ich würde dann diese Verbindung verlieren. Und als du gesagt hast, ich sei kein reifer Vater, bin ich wirklich ausgeflippt. Denn mir war in meinem ganzen Leben nichts wichtiger, als dass ich ihr Dad bin. Im Vergleich dazu verblasst alles andere. Und als du das gesagt hast, also wenn ich da im Zimmer geblieben wäre, hätte ich wirklich zu bereuen gehabt, was ich gesagt hätte. Ich war so wütend. »Ich verstehe, warum du dich so gefühlt hast«, sagte Julie, nachdem sie Johns Erfahrung zusammengefasst und die Bestätigung erhalten hatte, dass sie ihn richtig verstanden hatte. »Ich kann jetzt sehen, warum das bei dir große Angst auslösen konnte. Besonders, weil ihr beide euch in der Zeit, als sie in die Highschool ging, nicht so nahe standet. Deshalb wolltest du diese Brücke zu ihr behalten. Du wolltest keinen einzigen Baustein dieser Brücke verlieren.« »Ja«, sagte John, »das stimmt genau.« Schritt 3. Trigger. A. Teilen Sie einander mit, was für Sie die Situation eskalieren ließ. Welche Elemente des Streits haben eine starke Reaktion in Ihnen ausgelöst? B. Spulen Sie die Erinnerungsvideos in Ihrem Gedächtnis zurück und halten Sie an einem Punkt inne, an dem Sie in der Vergangenheit schon einmal ganz ähnliche Gefühle hatten. Jetzt erzählen Sie Ihrem Partner die Geschichte jenes früheren Augenblicks, damit er verstehen kann, warum er ein Trigger ist. C. Teilen Sie dem anderen Ihre Geschichten mit. Das wird ihm helfen, Sie zu verstehen. Wenn Sie an Ihre frühen Jahre oder Ihre Kindheit zurückdenken, können Sie sich dann an eine Geschichte erinnern, die mit dem zusammenhängt, was jetzt in Ihnen getriggert wurde, nämlich Ihre dauerhaft verletzlichen Stellen? Ihr Partner oder Ihre Partnerin muss Sie kennen, um sensibler mit Ihnen umgehen zu können. Für uns war das bei diesem speziellen Verarbeitungsgespräch der aufschlussreichste Schritt, das Identifizieren unserer eigenen Trigger. Bei Julie war der Trigger ein alles durchdringendes Gefühl, dass Gesundheit etwas so Fragiles ist und die Folgen sehr gravierend sein können, wenn man nichts unternimmt. Ihr Vater war Kardiologe, und als sie ein kleines Mädchen war, kümmerte er sich gut um seine Patienten, nicht aber um seine Familie. »Wir durften im Grunde gar nicht krank werden«, sagte Julie zu John. Es war irgendwie eine Beleidigung für ihn, als hätten wir das absichtlich gemacht. Als sie ungefähr 10 Jahre alt war, sollten sie und die ganze Familie eine Polio-Impfung bekommen, die damals neu eingeführt worden war. Es war ein Lebendimpfstoff, der in ein wenig süßem Sirup verabreicht wurde. Am Abend vor dem Termin war Julies eine Wange stark angeschwollen. Merkwürdig. Sie ging zu ihrem Vater, aber er sagte, das sei keine große Sache, wahrscheinlich nur ein Insektenstich. 2 Wochen später bekam Julie in der Schule plötzlich unglaublich heftige Schmerzen in einem Bein. »Das war der schlimmste Schmerz, den ich je hatte«, sagte Julie, »sogar schlimmer als die Schmerzen beim Gebären. Sie hatte wochenlang hohes Fieber. Schließlich wurde sie wieder gesund, aber ihr Bein nicht. Eines Morgens stand sie auf und es funktionierte einfach nicht. Sie musste es nachziehen. Ihren Eltern erzählte sie davon nichts. Denkt daran, dass wir nicht krank sein sollten. Sie schulte ihren Gleichgewichtssinn so weit, dass sie das Hinken verbergen konnte, und es dauerte 3 Monate, bis es jemandem auffiel. Danach folgten zahlreiche Arzttermine, auch bei Neurologen, und sie bekam täglich eine Elektroschockbehandlung für ihr Bein. Dazu musste sie eine schwere Metallschiene tragen. Und noch immer war niemandem klar, was da los war. Schließlich kam man in einem der Centers for Disease Control and Prevention, einer Behörde des Gesundheitsministeriums, dahinter. Julias geschwollene Wange an jenem Abend war kein Insektenstich, sondern Mumps. Und er hatte mit dem Impfstoff interagiert, sodass eine voll ausgebildete Krankheit daraus entstanden war. Julie war eine von 4 Personen im ganzen Land, die durch die Impfung eine Poliomyelitis bekommen hatten. Davor war ich richtig sportlich, sagte Julie. Aber damit war es natürlich vorbei. Ich trug 1,5 Jahre lang eine Schiene. Und selbst als sie sie ablegen durfte, wurde ich nie mehr 100% wie vorher. Es war ein Albtraum. Und Julie hat bis heute das Gefühl behalten, dass nichts davon geschehen wäre, wenn ihr Vater damals als Arzt aufmerksamer gewesen wäre und sie nicht an jenem Tag zum Impfen geschickt hätte, als sie krank war. Die Moral von der Geschichte? Julie hatte jetzt sehr stark in ihrem System verankert, dass sie sich dann, wenn sie ein krankes Kind hatte oder wenn sonst jemand in ihrer Umgebung krank war, darum kümmerte. Und jetzt hatte John gesagt, sie sollte das ignorieren. Zumindest hatte es für sie so ausgesehen. Das war ihr Trigger. Ihren eigenen Eltern war etwas entgangen, das ihre Gesundheit betraf, und die Nachwirkungen waren massiv gewesen, ein Leben lang. Auch Johns Trigger stammte aus der Kindheit. Er sprach davon, wie er in Brooklyn aufgewachsen war. Er war ein intelligentes Kind, das Bücher liebte und in der Grundschule 2x1 Jahr übersprang. In dem Jahr, in dem er auf die Highschool kam, zogen seine Eltern in eine andere Stadt in New Jersey. John kam mit 12 Jahren in die 9. Klasse, umgeben von 14-Jährigen, die ihn sofort aufs Korn nahmen. Der streberhafte kleine jüdische Neue und ihn schikanierten und piesackten. Das Mobbing und die Beschimpfungen und der ständige tägliche Stress sowie das geringe Selbstwertgefühl, das damit einherging, dauerten über die gesamten 4 Jahre der Highschool an. Ich habe eine Menge von dem mitgemacht, was Moriah in ihrem ersten Jahr auf dem College erlebt hat, sagte John zu Julie. Depression, Einsamkeit, Selbstzweifel. Dann, mit 16 Jahren, ging ich aufs College, an die Fairleigh Dickinson University, und landete in einem neuen Universum. John wohnte bei seinen Eltern und hatte einen Teilzeitjob, um seine Studiengebühren bezahlen zu können. Aber trotzdem machte er im Studium unglaublich gute Erfahrungen. An der Universität war es in Ordnung, schlau zu sein. Es war in Ordnung, sich leidenschaftlich für intellektuelle Fragen zu interessieren. Die Leute wollten darüber reden. Sie wollten die ganze Nacht aufbleiben und über Philosophie und den Sinn des Lebens diskutieren. John liebte das. Zum ersten Mal in seiner schulischen Laufbahn blühte er auf. Für mich war es eine Art Renaissance, eine Wiedergeburt, sagte er. Alles änderte sich. Ich konnte an mich glauben, ich hatte Selbstvertrauen, ich hatte eine Gemeinschaft. Es war ein gewaltiger Wendepunkt für mich, für mein Leben. Und ich wollte so gerne, dass Moriah die gleiche Erfahrung macht. Ich konnte einfach die Vorstellung nicht ertragen, dass irgendetwas sie daran hindern würde. In diesem Stadium der Verarbeitung, bei Schritt 3, erkannten wir beide, ehrlich gesagt mit einiger Überraschung, wie heftig uns diese alten Kindheitsgeschichten emotional getriggert hatten. Ja, oberflächlich ging es bei dem Streit darum, dass unsere Tochter ein bisschen zu lange aufblieb. Aber die Situation hatte ein paar sehr tiefe Dinge hochgespült, die wir unser ganzes Leben lang mit uns herumgetragen hatten, und hatte diesen alten Verletzungen neues Leben eingehaucht. In Julie hatte das einen Drang aktiviert, wachsam zu sein und eine potenziell folgenreiche Krankheit nicht ihrer mütterlichen Aufmerksamkeit entgehen zu lassen. Bei John war es das dringende Bedürfnis, eine fragile, gerade erst knospende Erfahrung zu schützen, die das Leben verändern und positiv sein konnte. Das war kein Streit über einen Anruf oder über die Frage, ob Julie eine Helikoptermutter oder John ein unreifer Vater war. Beides stimmte nicht. Er handelte von alten Kindheitsgeschichten, die uns beide geprägt hatten. Das Faszinierende daran war, dass wir schon früher von diesen Dingen gesprochen hatten. Erinnern Sie sich, dass wir da bereits 20 Jahre verheiratet waren? Natürlich hatte John davon erzählt, dass er schikaniert worden war, und Julie hatte von ihrer Erfahrung mit Polio erzählt. Aber wir hatten nie zuvor die Zusammenhänge in der Weise hergestellt, dass wir die Auswirkungen erkannten, die diese Geschichten auf uns gehabt hatten, und auch den Einfluss, den sie weiterhin auf unser Leben ausübten und auf unsere Konflikte. Letzten Endes lag es an diesen sehr starken Triggern, dass unser Streit so hässlich geworden war. Und das Heilende war, dass wir die Trigger des anderen verstehen konnten. Dadurch konnten wir die Sichtweise des anderen ehrlichen Herzens als berechtigt anerkennen. Und es war erstaunlich, um wie viel leichter der nächste Schritt war. Verantwortung für den eigenen Anteil an dem Vorfall übernehmen, nachdem wir einander verstanden hatten und uns verstanden fühlten. Schritt 4. Verantwortung übernehmen. A. Unter idealen Bedingungen hätten Sie besser über dieses Problem reden können. Was hat diese schlechte Kommunikation begünstigt? Teilen Sie einander mit, was dazu beigetragen hat, dass Sie in diesen Konflikt geraten sind. Sprechen Sie laut die Punkte der gleichfolgenden Aufzählung nach, die für Sie zutreffen. Es ist hier eine Kurzversion, eine vollständige Liste, aus der Sie wählen können, hören Sie in der Kurzanleitung am Ende des Hörbuchs. Ich war in letzter Zeit gestresst und gereizt. Ich war überempfindlich. Ich habe nicht viel von meinem Innenleben mitgeteilt. Ich war emotional nicht verfügbar. Ich war depressiv. Ich hatte in letzter Zeit sowieso schon einen Groll. Ich habe mir keine Zeit für Schönes zwischen uns genommen. Ich habe nicht um das gebeten, was ich gebraucht habe. Ich habe mich wie ein Märtyrer, eine Märtyrerin gefühlt. Ich brauchte Zeit für mich allein. Ich war sehr mit etwas beschäftigt. Ich hatte nicht viel Selbstvertrauen. Ich war ausgepowert. B. Was genau bedauern Sie an diesem Streit oder bedauerlichen Vorfall? C. Wofür möchten Sie sich entschuldigen? Sie müssen nichts aus der Liste nehmen, das sind nur Beispiele. Seien Sie bei Ihrer Entschuldigung ebenso spezifisch wie bei dem, was Sie bedauern. Es tut mir leid, dass ich überreagiert habe, ich so negativ war, ich dich angegriffen habe, ich dir nicht zugehört habe, ich nicht respektvoll war, ich unvernünftig war. Finden Sie eigene Formulierungen, mehr Optionen am Ende des Hörbuchs. »Du weißt, dass ich in letzter Zeit gestresst und gereizt war«, sagte John, und entschied sich damit für die erste Option aus der obigen Liste. »Und ich hatte schon einen zusätzlichen Groll. In letzter Zeit wurden mir mehrere Stipendienanträge abgelehnt. Und ich habe gerade erfahren, dass die National Institutes of Health beschlossen haben, Forschung über Beziehungen nicht mehr zu fördern. Und daher habe ich mich wie ein Märtyrer gefühlt. Das war für einen Streit definitiv kein gutes Vorzeichen. Ich war fürchterlich schlecht gelaunt, wütend über den Verkehr und sowas. Aber ich bedauere, dass ich dich als Mutter beleidigt habe. Denn du bist eine fabelhafte Mutter. Ich liebe deine Art, Mutter zu sein. Und ich bitte um Entschuldigung dafür, dass ich angenommen habe, du wolltest Mariah kontrollieren. Und ich möchte mich auch dafür entschuldigen, dass ich nicht gewusst habe, dass da ein Trigger im Spiel war. Dass hinter deiner heftigen Reaktion noch etwas anderes steckte. Also, es tut mir leid. Es tut mir leid, dass ich überreagiert und dir keine Fragen gestellt habe. Nachdem Julie Johns Entschuldigung akzeptiert hatte, war sie an der Reihe. Also, sagte sie und schaute ebenfalls auf die Liste von vorhin. Diese erste Liste ist sehr hilfreich. Ich habe wahrscheinlich nicht viel Wertschätzung für dich ausgedrückt. Ich war überempfindlich, was ich immer bin. Ich denke, ich habe mir nicht viel Zeit für Schönes zwischen uns genommen. Ich habe sehr hart gearbeitet und auch bis spät, und du ebenso. Und ich war sehr, sehr mit etwas beschäftigt. Wahrscheinlich hätte ich allein sein müssen, um als Introvertierte meine Sorgen zu verarbeiten. Was ich wirklich bedauere, ist, dass ich diese schrecklichen Worte zu dir gesagt habe, dass du ein unreifer Partner und Vater seist. Gott, ich fühle mich deswegen so schlecht. Du hast keine Silbe davon verdient. Du bist ein wunderbarer Vater und ein wunderbarer Partner. Und außerdem bist du ziemlich knuffig. John nahm diese Entschuldigung an, wie Sie sich vorstellen können. Schritt 5. Konstruktive Pläne. Zeigen Sie Ihrem Partner oder Ihrer Partnerin eine Möglichkeit auf, wie eine Diskussion über dieses Problem beim nächsten Mal besser geführt werden kann. Hier ist es besonders wichtig, dass Sie dabei ruhig bleiben. Dann, solange Sie noch an der Reihe sind, sagen Sie auch etwas, das Sie selbst tun können, damit es das nächste Mal besser läuft. Was müssen Sie tun, damit Sie das hinter sich lassen und weitermachen können? Seien Sie für die Pläne, die Ihr Partner oder Ihre Partnerin vorschlägt, so aufgeschlossen wie möglich. John, eines, was ich tun kann, wenn du sehr emotional wirst, ist Fragen zu stellen, statt zu reagieren. Und eines, was du anders machen könntest, ist, dass du mir sagst, dieses Gespräch dient dem Stressabbau. Das würde mir helfen, ein besserer Zuhörer zu sein. Julie, ich denke, was ich anders machen könnte, ist, mir zum 76. Mal auf die Zunge zu beißen und in der Hitze des Gefechts nicht irgendetwas Schreckliches zu sagen. Ich muss wirklich daran arbeiten, diesen Muskel zu trainieren, weil ich immer wieder Dinge sage, die ich nicht meine. Und John, eines, was du anders machen könntest, ist zu erkennen, jedes Gespräch, das wir führen, dient dem Stressabbau. Am Ende der Verarbeitung lachten wir beide. Wir fühlten uns besser, näher. Und was wir zueinander gesagt hatten, würde uns nicht mehr verfolgen. Wir hatten die Steine aus unseren Schuhen geholt.